HR2 Kultur. Funkkolleg Medien. Wirklichkeit 2.0.
Sie hören die erste Folge des Funkkollegs Medien. Das Internet als neues Leitmedium von Peter Kemper und Alf Menzer.
Man könnte sicher heute schon sagen, ich bin meine Mausklicks.
Das Medium, das alle anderen Medien unter eine neue Struktur zwingt, unter eine neue Herausforderung setzt, das ist sicherlich das Internet und damit auch das Leitmedium.
Das Internet ist Grundvoraussetzung für den Zugang zu Information, Bildung, Wissen, Kommunikation. Und wenn man Menschen diesen Zugang sperrt, wegnimmt, dann schließt man Menschen vom gesellschaftlichen Leben, gesellschaftlicher Teilhabe aus.
Wir bewegen uns im Medium des Computers, im Medium des Internets nur noch spielerisch in der Welt. Alles, was diesem Spiel nicht genügt, lehnen wir ab. Bestes Beispiel dafür ist Facebook, ist Twitter. Ja, das macht mir deswegen so begeistert, weil sichtbar ist, dass wir darin spielen können.
Der Preis bezahlt man mit den Daten. Ich glaube, da ist halt einfach so ein bisschen, was man früher altmodische Medienkompetenz genannt hat, heute wieder gefordert.
Wir leben in einer zunehmend digital geprägten Gesellschaft. Brauchen wir da nicht auch eine neue Medienkompetenz? Brauchen wir nicht Fähigkeiten, die neuen digitalen Medien den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend zu nutzen?
Ich muss wissen, wie ich heute am schnellsten und am sichersten an Informationen komme. Wie ich mein Wissen mit Hilfe des Computers akkumuliere. Wie ich neue Formen der digitalen Kooperation eingehe und wie ich den Computer zur Identitätssuche und Alltagsorientierung einsetze. Letztendlich kommt es darauf an, die neue digitale Wirklichkeit im World Wide Web in produktives Handeln umzusetzen. Der Berliner Medienwissenschaftler Norbert Bolz sieht hier eine Art Medienkannibalismus am Werk.
Man muss einfach sehen, dass die Digitalisierung aller möglichen Daten es heute tatsächlich möglich macht, dass das eine Medium, Computer und dann eben die vernetzten Computer, alle anderen Medien in sich aufsaugt. Hier haben wir es tatsächlich mit einem neuen Weltalter der Mediengeschichte zu tun.
Ist das Internet heute tatsächlich das dominante Leitmedium oder gibt es eine Art friedliche Koexistenz mit anderen Medien? Frank Schirmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist skeptisch.
Das Internet ist ein Werkzeug unter vielen, erzwingt aber völlig andere Rezeptionsweisen, weshalb es andere Medien oder Kommunikationsformen zwar dominiert, aber sie nicht ersetzt. Und das wird wahrscheinlich auch die Debatte sein, die wir in den nächsten Jahren führen. Ist Lesen auf dem Bildschirm das gleiche wie Lesen eines Buches? Damit beginnt es und es endet dann bei Fragen der sozialen Physik, wie mehr Gesellschaften organisiert sind, ob das durch Computer gemanagt wird oder eben nicht.
Unstrittig dürfte sein, dass das Internet als Ausdruck der neuen Möglichkeiten digitaler Vernetzung und blitzschneller Datenverarbeitung alle anderen uns bekannten Medien unter einen enormen Erwartungs- und Rechtfertigungsdruck setzt. Dirk Becker, der Soziologie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen lehrt, weist auf eine entscheidende Qualität des Netzes hin.
Anders als bei den Massenmedien ist man ja als Internetbenutzer durchaus lokalisierbar, identifizierbar, trackbar, wie man so schön sagt. Und angesichts dieser sozusagen neuen Herausforderung technischer und auch medialer, kommunikativer Art haben es alle anderen Medien schwer. Man kann auch sagen, haben alle anderen Medien eine enorme Herausforderung zu bewältigen, sich nun mit dieser Konkurrenz zu beschäftigen.
Doch nicht nur für die anderen Medien stellt das Internet heute die größte Herausforderung dar. Es besitzt auch eine anthropologische Dimension. Sie fügt dem Menschen in der Reihe seiner berühmten Kränkungen eine weitere hinzu.
Hatte Nikolaus Kopernikus mit seinem neuen Weltbild den Menschen aus dem Zentrum des Universums verdrängt? Hatte Darwin dem Menschen klargemacht, dass er vom Affen abstamme? Und hatte Sigmund Freud bewiesen, dass der Mensch eben keine Kontrolle über sein eigenes Unbewusstes habe? So fügt das Internet uns eine weitere narzisstische Kränkung hinzu. Noch einmal Dirk Becker.
Also sicherlich wird es schwierig, je noch im Buchdruck, Stichwort Katholizismus, Protestantismus, Islam, den Menschen für die Krone der Schöpfung zu halten. Es ist zwar immer noch möglich zu sagen, auch der Computer, auch das Internet sind Schöpfungen des Menschen und der damit irgendeine Art der Überlegenheit über das hat, was er geschaffen hat. Aber andererseits kann einem jeder Informatiker sagen, dass das, was dort geschaffen worden ist, mittlerweile eine Komplexität hat, die von niemandem, der sie geschaffen hat, noch durchschaut wird, sodass es so eine Art von Entfremdung des geschaffenen Geschöpfes, nämlich des Computers und des Internets, vom Schöpfer gibt, so wie wir uns vermutlich irgendwann von unserem Schöpfer, dem lieben Herrgott, entfremdet haben.
Damit ist allerdings noch keineswegs entschieden, ob diese Komplexität des Mediums Internet den Menschen überfordert und dadurch entmündigt oder nicht vielmehr seinen Freiheitsspielraum erweitert. Schließlich muss man Medien nicht bis ins letzte Detail beherrschen. Es reicht vielleicht zu wissen, wie man sie nutzt.
Nutzt, um zum Beispiel neue Formen der Identität, der Kooperation oder Freundschaft zu erproben. Online-Gemeinschaften sind nicht mehr auf das unmittelbare räumliche Umfeld beschränkt. Freundschaften lassen sich über das Netz weltweit knüpfen. Wobei sich natürlich die Frage stellt, inwiefern Begriffe wie Freundschaft und Gemeinschaft im digitalen Zeitalter einen Bedeutungswandel unterworfen sind. Norbert Bolz.
Die Gemeinschaft des Internet ist eine frei gewählte, die auch frei kündigbar ist. Man wird nicht mehr in eine Gemeinschaft hineingeboren, wie das in den Dorfgemeinschaften der Fall ist. Das heißt also, das Ganze läuft auf sehr viel kühlerer Betriebstemperatur ab. Man hat sich mit bestimmten Formen von Entfremdung angefreundet und auch der Begriff Freund selber hat heute eine Kühle und ein, wenn man so will, einen formalistischen Index, der mit dem Freundschaftsbegriff der Tradition gar nicht mehr in Zusammenhang zu bringen ist. Also die Menschen haben sich jetzt schon verändert. Sie sind kühler geworden, sie sind ja auch effektiver geworden, sie sind geistesgegenwärtiger geworden. Dass bürgerliche, traditionalistisch gestimmte, ältere Menschen damit nicht klarkommen, finde ich sehr nachvollziehbar.
Soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook oder Twitter faszinieren fast jeden, der sich in sie hineinbegibt, gerade wegen des neuen Gemeinschaftsgefühls, das sie verbreiten. Ich lebe online. Der visionäre Werbespruch der Deutschen Telekom aus dem Jahr 2004 scheint heute weitgehend Realität geworden zu sein. Constanze Kurz, Informatikerin und ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs, reflektiert die Wandlungen in ihrem eigenen Kommunikationsverhalten.
Es gibt natürlich durch die Benutzung des Netzes einen Personenkreis, mit dem ich überhaupt nur über dieses Netz kommuniziere, die in der Regel auch nicht mehr an meinem Wohn- oder Arbeitsort leben. Ich benutze regelmäßig Suchmaschinen, um meinen eigenen Namen zu googeln, um zu gucken, was wird der Durchschnittsuser zuerst erfahren.
Aber das zeigt eben auch, dass tatsächlich die Menschen sich heute wesentlich durch ihren Mediengebrauch definieren, dass sie ihr Selbstverständnis im Feedback ihrer Medien finden. Das heißt, dass sie sich selbst darstellen, vor allen Dingen heute im Internet. Und das macht ja eben auch die überragende Bedeutung von Facebook aus. Soziale Netzwerke dienen vor allen Dingen der Selbstdarstellung der Menschen. So wie wir das früher versucht haben, auf der Straße uns zu positionieren und uns zu inszenieren. Presentation of Self in Everyday Life, wie Irving Goffman das mal so schön gesagt hat, das findet heute alles im Netz statt.
Idealerweise bietet das Netz vielfältige Möglichkeiten, sich selbst und das Verhältnis zu anderen ganz neu zu erfinden. Und zwar frei vom Hier und Jetzt, frei von den Konventionen der unmittelbaren Umgebung, frei von materiellen Beschränkungen. Das Internet wurde von Beginn an immer auch als ein Freiheitsmedium verstanden.
Dies brachte im Februar 1996 der Internetpionier John Perry Barlow auf den Punkt, als er seine Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace veröffentlichte. Im Datenraum des World Wide Web sah er die neue Heimat des Geistes.
Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Eure Rechtsvorstellungen von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit, Freizügigkeit und Kontext treffen auf uns nicht zu. Sie alle basieren auf der Gegenständlichkeit der materiellen Welt. Es gibt im Cyberspace keine Materie. In China, Deutschland, Frankreich, Russland, Singapur, Italien und den USA versucht ihr, den Virus der Freiheit abzuwehren, indem ihr Wachposten an den Grenzen des Cyberspace postiert. Sie werden die Seuche für eine Weile eindämmen können. Aber sie werden ohnmächtig sein in einer Welt, die schon bald von digitalen Medien umspannt sein wird.
Immer wieder wird auf die Freiheit des Netzes verwiesen, die es um jeden Preis zu verteidigen gelte. Doch was für ein Begriff von Freiheit wird hier zugrunde gelegt? Dazu noch einmal der Medienphilosoph Norbert Bolz.
Man hat eine ganz neue Basis für unseren alten, ja immer auch ein bisschen schwammigen und konturlosen Begriff von Freiheit, nämlich freier Zugang zum Netz, freier Zugang zur Weltinformation und natürlich auch die Freiheit, selber mitzuwirken an diesem Netz, also aus der Rezipientenrolle herauszutreten und Autorschaft für sich selber zu reklamieren. Für meine Begriffe ist das der größte Sex-Appeal, der vom Internet ausgeht, dass es im Grunde jeden einlädt, zum Autor zu werden.
Dieser emphatische Freiheitsbegriff betrifft nicht nur die individuelle Entscheidungsfreiheit, sondern hat auch für Internetaktivisten wie Anonymous eine zutiefst politische Bedeutung. Ole Reismann, Redakteur bei Spiegel Online, betont, dass erst diese Freiheitsidee Netzaktivisten im Kern zusammenhält.
Deswegen kann man sagen, Daten müssen irgendwie schon frei fließen. Wir wollen, dass Aktivisten anonym im Internet unterwegs sein können, anonym Ideen verbreiten können, ohne dass gleich ein Unternehmen oder der Staat mit Überwachungsorganen das sofort sieht und dann womöglich jemanden in den Folterknast steckt, wie es tatsächlich ja in vielen Ländern der Fall ist.
Doch ist dieses Freiheitsversprechen des Internets heute nicht naiv? Das Wachstum und die internationale Ausbreitung des World Wide Web begann Ende der 70er Jahre. In dieser wilden Phase des Internet entwickelte sich eine Tauschökonomie für Software und Information. Graswurzelbasierte Selbstorganisation hatte Konjunktur. Internet-Communities entwickelten sich. Eine Hacker-Ethik entstand, die jede Beschränkung des Zugangs und des freien Informationsflusses rigoros bekämpfte.
Inzwischen ist ein Großteil der Infrastrukturen des Internets in privaten Händen. Die fortschreitende Ökonomisierung des Netzes lässt sich nicht nur am immer schärfer werdenden Verteilungskampf von Google, Apple, Facebook und Co. ablesen. Freiheit im Netz, das reduziert sich heute zumeist auf Kostenfreiheit. Das Internet scheint einer grenzenlosen Gratis-Mentalität Vorschub zu leisten.
Eins der erfolgreichsten Bücher, wohlgemerkt ein Buch und nicht einfach nur ein File, eine Datei, ein Buch von Chris Anderson, dem Herausgeber der Kultzeitschrift Wired, lautet ganz simpel Free. Und Free heißt im Englischen ja nicht einfach nur frei, sondern auch kostenlos. Und in der Tat assoziieren die meisten, vor allem jugendlichen Nutzer, das Internet mit dem freien Fluss der Information auch Kostenlosigkeit.
Keine Frage. Die Ökonomisierung des Internets durch Strategien der Kommerzialisierung von ehemals frei zugänglichen Inhalten schreitet fort. Freiheit scheint sich auch hier mehr und mehr auf die Freiheit der Wahl zwischen unterschiedlichen Konsumangeboten zu reduzieren. Frank Schirmacher ergänzt.
Ich sehe aber auch, dass das andere Versprechen nach so vielen Jahren bisher noch nicht erfüllt ist. Wo ist wirklich die Karriere, die sie wirklich aufs Netz zurückführen können? Es sind immer Einzelfälle. Es ist nie systematisch. Und darum glaube ich, dass wir darauf sehen müssen, dass diese schon vor Jahren formulierte These, die Internetökonomie, die alles zur Ökonomie macht, ist eine The-Winner-Takes-It-All-Ökonomie, also wenige kriegen alles und ganz viele wenig oder nichts, dass das sich eigentlich auf allen Ebenen im Augenblick bewahrheitet. Und es wäre jetzt eigentlich die Aufgabe von Politik, so etwas zu thematisieren. Was ist das für ein Raum, in dem wir uns bewegen? Wollen wir alles amerikanischen Superkonzernen überlassen? Wollen wir wirklich, dass unser Wissen verwaltet wird von privaten Aktiengesellschaften, die im Silicon Valley sitzen? Das kann man vielleicht noch ein paar Jahre hinnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das noch wollen in 10 oder 20 Jahren.
Vielleicht ist die Freiheit des Internets ja tatsächlich nicht viel mehr als die Freiheit des Konsumenten. Und vielleicht sind die meisten von uns gar nicht primär frei agierende Subjekte, die souverän mit den neuen technologischen Möglichkeiten umgehen, sondern vielmehr Objekte, die mit den Mitteln des Netzes verwaltet, ausgespäht und abgezockt werden.
Tatsächlich ist auch dies ein wesentlicher Aspekt der schleichenden Ökonomisierung des Internets. Dass User sich zunehmend als geldwerte Datenlieferanten betätigen, deren Content von Werbestrategen und Marketingagenturen dankend aufgenommen wird. Dem Datenhunger von Wirtschaft und Staat korrespondiert ein um sich greifender Datenexhibitionismus, der die Grenzen zwischen öffentlich und privat, zwischen kommerziell und nicht kommerziell verwischt.
Ich finde es sehr bemerkenswert, dass eine große Zahl von Menschen, die große Bedenken hätte, sich irgendeinem staatlichen Zensureingriff oder Kontrollinstanz auszuliefern, dass die keinerlei Bedenken haben, intimste, privateste Dinge ins Netz zu stellen. Der Schutz der Privatsphäre ist im Grunde genommen aufgegeben, der erodiert und man hat das Gefühl, dass eine Post-Privacy-Bewegung, dass also diese Post-Privatheit heute eine neue Form politischer Öffentlichkeit schafft. Da bin ich ganz anderer Meinung.
Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, der sich auch wiederholt mit Fragen der digitalen Demokratie befasst hat. Doch was heißt Ende der Privatheit? Für viele Menschen gehört ein offener Umgang mit dem eigenen Leben und den privaten Daten bereits zum Alltag. Beispielhaft dafür sind die etwa 500 Millionen Nutzer von Twitter und die knappe Milliarde Facebook-Mitglieder. Unterm Strich teilen immer mehr Menschen immer mehr von ihrem Leben mit einem immer größeren Personenkreis. Verwandelt sich privates Leben immer mehr in öffentliches Leben, und zwar größtenteils freiwillig. Die Fürsprecher der Post-Privacy-Bewegung versuchen, die wachsende Verdatung der Welt und die Anarchie der Datenflüsse positiv zu wenden. Norbert Bolz hat hier ein Déjà-vu-Erlebnis.
Denken Sie auch zurück an die Studentenbewegung, die ja gerade darin gipfelte, zu behaupten, dass das Private selbst das Politische und damit das Öffentliche sei. Das heißt also, die Grundunterscheidung des bürgerlichen Subjekts, die zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, die wird heute geschleift. Die ist heute offenbar den meisten nicht mehr plausibel. Was also heute auf dem Spiel steht in der Internetkultur, ist traditionelle Bürgerlichkeit selber.
An ihrer Haltung zu Post-Privacy-Tendenzen scheiden sich heute die Generationen. Sogenannte Digital Natives, Internetnutzer, die mit dem World Wide Web sozialisiert wurden und die den größten Teil ihrer Lebenszeit im Netz verbringen, gehen mit dem Ende der Privatheit vollkommen angstfrei um. Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist aus Berlin und Begründer des Blog Netzpolitik.org, ist sich sicher.
Wir haben hier ganz klar einen Generationenkonflikt. Und diejenigen, die das Internet in ihr Leben integriert haben, die haben viel weniger Angst davor. Die gehen damit selbstbewusster um. Die wissen, wie man sich dort verhält. Und gerade die Politiker oder die Menschen, die halt vollkommen fern vom Internet leben, die halt auch nicht die notwendige Medienkompetenz besitzen, die haben am meisten Angst und denken, sie müssten da jetzt mal Recht und Ordnung schaffen.
Und Norbert Bolz ergänzt:
Man muss prinzipiell davon ausgehen, dass heute vor allen Dingen Jugendliche bestimmte Dinge als Phantomschmerzen empfinden, die für Ältere reale Eingriffe in ihre bürgerliche Existenz darstellen. Stichwort natürlich die Datenspur im Internet. Während das für Ältere, für Menschen, die noch ein klassisch aufgeklärtes Selbstbewusstsein haben, eine unerträgliche Einmischung in die Privatsphäre ist, bemerkt man doch bei den meisten Jugendlichen, dass sie hier gar kein rechtes Problem sehen.
Der Politologe Klaus Leggewie warnt indes vor einer zu großen Naivität im Umgang mit den eigenen Daten und weist darauf hin, dass hier auch von politisch bewussten Netzaktivisten nicht selten mit zweierlei Maß gemessen wird.
Also diese Asymmetrie der Aufmerksamkeit für auf der einen Seite staatliche Kontrolle, Freiheitseinschränkung durch Staat und auf der anderen Seite diese Hingabe geradezu, diese Begeisterung, sich selbst in einem solchen Medium zu exhibitionieren und gewissermaßen auf den Machtzusammenhang, der dahinter steht, überhaupt nicht zu achten, das ist schon ein starkes Stück. Also gewissermaßen diese Lässigkeit, mit der wir unsere Freiheitsrechte und unsere Spielräume und unsere Autonomie da abgegeben haben, ich glaube, das fällt uns jetzt auf die Füße und wir werden hier eine netzpolitisch sehr kritische Bewegung, glaube ich, auch bekommen. Ob das durchschlagend ist gegen diese Konsum-Werbungs-Börsenmaschinerie, das ist in der Tat die große Frage. Ich glaube, dass Google mächtiger ist als die Volksrepublik China.
Machen wir den Planeten ein bisschen smarter.
So lautet der aktuelle Werbeslogan der Firma IBM. Und kaum jemand wird etwas dagegen haben, dass Google, Amazon und Facebook, Microsoft, IBM und Apple unsere Kommunikation intelligenter gestalten und Informationen effizienter verwalten. Doch was passiert, wenn diese Netzgiganten ihre Macht zur sozialen Kontrolle der Internetgemeinde und damit großer Teile der Gesellschaft nutzen? Wird uns nicht unbehaglich zumute, wenn wir wissen, dass wir zunehmend von Maschinen berechnet werden, die wir nicht selbst programmiert haben und deren Algorithmen wir nicht verstehen?
Die Amerikaner sind in einer Situation, wo wir absehen können, dass Facebook uns sagt, wer wir sind, dass uns Amazon sagt, was wir wollen und dass uns Google sagt, was wir wissen. Und da die Menschen ja nun wirklich nicht alle gut sind, sondern viele wollen Vorteile und auch Systeme wollen Vorteile ziehen, was heißt das für künftige Machtkonstellationen? Wie können Menschen überhaupt noch durchschauen, warum sie einen Kredit nicht bekommen? Warum die Steuerfahndung ständig vor der Tür steht? Ist das dann nur noch Schicksal?
FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher hatte schon vor 3 Jahren in seinem Buch Payback davor gewarnt, dass Computer nicht nur Informationen über unsere Vergangenheit speichern, sondern auch Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten treffen können.
Der Einzelne mag dabei immer noch glauben, frei über seine Zukunft bestimmen zu können. Aber wie viel bleibt von einer Freiheit, die sich nur noch im Rahmen vorausberechneter Zukunftsszenarien bewegen kann?
Soziales Verhalten kann sich auch algorithmisch gut abbilden lassen. Das heißt, dass man, wenn man etwa eine gewisse Anzahl von Daten über eine Zeit hat, dann kann man wohl Prognosen probieren und die sind in der Regel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich zutreffend. Man hat immer Abweichungen, aber man kann sagen, zu 80% wird, sagen wir mal, eine Person, über die man etwas prognostizieren möchte, vielleicht mit 34 das erste Haus kaufen. Mhm. Und ich denke auch, dass Google hier weit voraus ist vielen anderen Firmen, schlicht aufgrund der Tatsache der Daten. Man muss sich einfach wirklich überlegen, wie viele Milliarden Suchanfragen dort ankommen. Denn durch die Tatsache, dass die Algorithmen immer besser werden, auch Teil des Lebens vorbestimmen, filtern, muss man sich fragen, welche sozialen Normen ändern sich und wie reagieren wir darauf?
Konstanze Kurz, die Sprecherin des Chaos Computer Clubs, bringt es auf den Punkt. Was früher der undurchschaubare Ratschluss der Götter war, sind heute die nicht weniger undurchschaubaren Algorithmen von Banken, Versicherungen und staatlichen Institutionen. Sie manifestieren sich in immer genaueren Vorhersagen, die unsere soziale Wirklichkeit beeinflussen.
Wobei ja gar nicht entscheidend ist, ob diese Prognosen realistisch sind. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Entscheidungsträger an diese Prognosen glauben und sie dadurch Realität werden lassen. Eine Realität, der Einzelne nicht mehr entkommen kann.
Vor ein paar Monaten ging durch die Presse, dass sich amerikanische Personalchefs die Passwörter für die Facebook-Accounts der Bewerber geben ließen, damit sie selber nachgucken konnten. Das ist bisher noch immer ungeklärt, ob sie es dürfen oder nicht. Ist einer überhaupt drinne? Wie oft schreibt er? Wann schreibt er? Und so weiter. Das heißt, alles in einer Informationsgesellschaft ist Information. Das Tun, aber auch das Nicht-Tun.
Aber wenn, wie Frank Schirmacher betont, die Informationsgesellschaft ihre eigene hermetische Realität schafft, eine Realität, aus der es kein Entkommen gibt, weil selbst der Versuch, ihr zu entkommen, als Information in dieser digitalen Wirklichkeit registriert werden wird. Welche Möglichkeiten eines selbstbestimmten, freien Handelns blieben da noch? Was müssen wir über die neuen Medien wissen, um die Welt, die sie uns vermitteln, noch überblicken zu können? Wo finden wir im digitalen Zeitalter den Ausgang des Users aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit?
Wir brauchen viel mehr Medien- und Technikkompetenz auf Seiten von politischen Entscheidungsträgern. Das ist alles schon besser geworden als vor 10 Jahren gar. Aber es ist natürlich immer noch nicht so, wie man sich das vorstellen könnte. Wir brauchen auch vielleicht mehr offene Prozesse.
Ich würde nämlich auch nicht diese fatalistische Haltung einnehmen. Es ist keineswegs irgendwie Gott gegeben, dass die Daten über uns gesammelt werden, dass unsere digitalen Datenspuren quasi sich immer mehr auflösen in den Datenbanken von Google. Denn man kann sich selbst verteidigen. Ja, das kostet ein bisschen an der Bequemlichkeit und es ist nicht etwa so, dass man sich dem hingeben muss. Man muss es selbst verteidigen und dann kann man sehr wohl.
Der Mensch hat es mit einem unverzichtbaren Kommunikationsmedium zu tun, das er geschaffen hat, das er aber nicht mehr kontrollieren kann. Er muss sich als kleines, unbedeutendes und jetzt kommt's, aber unverzichtbares Element eines für ihn nicht mehr durchschaubaren Kommunikationskreislaufes begreifen. Unverzichtbar deswegen, wenn ich nicht auf mein Smartphone schaue, wenn ich nicht den Computerbildschirm einschalte, dann ist dieses Ding tot. Dann hat es keinerlei Sinn, keinerlei Zweck, wendet sich an niemanden, sodass ich zwar winzig bin, aber absolut entscheidend dafür, dass überhaupt noch irgendetwas läuft.
Ein Hinweis noch. Auch zum Funkkolleg Medien hat die Redaktion von HR2 Kultur ein Begleitbuch erstellt, und zwar unter dem Titel Wirklichkeit 2.0 – Medienkultur im digitalen Zeitalter. Dieser Reader kann über den Buchhandel erworben werden. Er erscheint im Reklam Verlag zum Preis von 9,95 €. Weitere ergänzende Informationen zum Funkkolleg finden Sie im Internet unter www.funkkolleg-medien.de.